SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Jenny Bayen. Guten Morgen. Die USA fordern mit einer Resolution beim UN-Sicherheitsrat eine sofortige Feuerpause im Gazastreifen. Das hat US-Außenminister Blinken gerade bei seiner Reise im Nahen Osten erklärt. Blinken ist zurzeit in Saudi-Arabien. Danach geht es weiter nach Ägypten und Israel. Auch dort soll es bei Gesprächen mit Regierungsvertretern um eine Waffenruhe und die Freilassung aller Geiseln der Hamas gehen. Währenddessen läuft in Gaza-Stadt immer noch die Razzia von israelischen Truppen auf dem Gelände des Schieferkrankenhauses. Laut Militär wurden dabei hochrangige Hamas-Vertreter gefasst. Bettina Meyer berichtet.
Dabei hätten Soldaten und Geheimdienst auch Unterlagen des israelischen Militärs aus dem am 7. Oktober verwüsteten Grenzübergang Erez gefunden, sowie 11 Millionen US-Dollar, teilte ein Armeesprecher mit. Außerdem habe die Armee bei dem Einsatz insgesamt mehr als 350 Verdächtige verhaftet und verhört. Dutzende seien hochrangige Offizielle der Hamas, hieß es weiter. 90 Terroristen seien getötet worden. Bei einem Besuch des Schifa-Krankenhauses sagte der Generalstabschef der israelischen Armee, Herzi Halevi, der Einsatz der Armee im Krankenhaus habe das Ziel, Druck auszuüben, um eine Vereinbarung zur Freilassung der Geiseln zu erwirken.
Nach der vorgezogenen Parlamentswahl in Portugal sollen die Konservativen die Regierungsgeschäfte führen. Deren Spitzenkandidat Montenegro wurde in der Nacht vom Staatspräsident de Sousa beauftragt, ein Kabinett zu bilden. Was Montenegro jetzt vorhat, berichtet Melina Pieper.
Dieser wird voraussichtlich eine Minderheitsregierung bilden wollen. Eine Zusammenarbeit mit der Rechtsaußenpartei Chega hatte er mehrfach ausgeschlossen. Der Spitzenkandidat der Sozialisten, Pedro Nuno Santos, hatte die Niederlage seiner Partei bereits nach der Wahl anerkannt und sich für die Opposition ausgesprochen. Dass die Konservativen mit der Regierungsbildung beauftragt werden, war nach der Wahl am 10. März erwartet worden. Doch die Auszählung der Stimmen von Portugiesinnen und Portugiesen, die im Ausland leben, gibt der Rechtsaußenpartei Chega nun noch einmal Aufwind. Chega blieb zwar nach den Konservativen und den bisher regierenden Sozialisten auf Platz 3, entschied aber portugiesischen Medien zufolge 2 der 4 noch offenen Sitze im Parlament für sich und kann damit ihren Stimmenanteil noch einmal ausbauen.
Wie stehen die Deutschen zur Europawahl? Die findet Anfang Juni statt und eine neue Studie untersucht, wie sehr sich die Deutschen für die Wahl interessieren und welche Themen auf EU-Ebene ihnen wichtig sind. Die repräsentative Umfrage kommt von der Heinrich-Böll-Stiftung und der Denkfabrik Progressives Zentrum. Bianca Schwarz berichtet.
Bei der Europawahl werden die Unterschiede zwischen Ost und West und die Unterschiede zwischen einzelnen politischen Lagern besonders deutlich, sagt die Studie. Generell ist das Interesse an der Europawahl hoch. 2 Drittel der befragten Bürgerinnen und Bürger geben ihr Interesse mit sehr hoch oder eher hoch an. Dabei ist das Interesse im Westen deutlicher als im Osten, im grünen Lager am höchsten und im AfD-Lager am niedrigsten. Außerdem wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger, dass der Wahlkampf sich auf die Themen beschränkt, die man nicht auf nationaler, sondern nur auf europäischer Ebene lösen kann. 3 Viertel der Befragten wollen eine europäische Lösung in Sachen Migration, gefolgt von den Themen Sicherheit, Verteidigung und Wirtschaft.
Der AfD-Kreisverband in Göppingen nutzt für seine Parteienwerbung künstliche Intelligenz, ohne dies kenntlich zu machen. Gegenüber dem SWR gab der Kreisverband zu, dass er für seine Plakate Gesichter mit KI erstellt. Martin Rothach berichtet.
Auf Facebook hat der Vorsitzende des Kreisverbandes das Bild einer promovierten blonden Frau gepostet, die angeblich Neumitglied der Partei geworden sei. Auf SWR-Anfrage analysierten mehrere Wissenschaftler unabhängig voneinander das abgebildete Gesicht und waren sich sicher, das Bild wurde von einer KI generiert. Die AfD in Göppingen bestätigte die Nutzung von künstlicher Intelligenz daraufhin. Die Begründung, dadurch wolle man die Neumitglieder vor Anfeindungen schützen. Aber nicht nur die AfD in Göppingen fiel zuletzt durch die Nutzung von KI auf. In Esslingen wurde zum Start des Ramadan durch ein KI-generiertes Bild ein Grillfest beworben.
Die großen Energieversorger in der Rhein-Main-Region haben vereinbart, zusammen die Versorgung mit Wasserstoff sicherzustellen. Zu den Unterzeichnern der Vereinbarung gehören die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden, kurz KMW, die Entega in Darmstadt und die Wiesbadener ESWE. Wolfgang Seligmann berichtet.
Zusammen mit anderen Unternehmen aus der Rhein-Main-Region wollen die Energieversorger bis 2028 das Leitungsnetz für den Transport von Wasserstoff ausbauen. So versucht zum Beispiel die KMW auch auf Mainzer Seite Industriestandorte, Gewerbe, aber auch Privathaushalte zu finden, die schnell auf Wasserstoff zur Energiegewinnung umsteigen könnten. Eine große Rolle spielt dabei auch ein neues geplantes Gaskraftwerk der KMW, das unproblematisch auf Wasserstoff umgestellt werden könnte. Die Stadtwerke Wiesbaden rechnen damit, dass durch diese Kooperation insgesamt ein 300 Kilometer langes Wasserstoffleitungsnetz entstehen wird.
In der Mainzer Innenstadt hat ein Jäger ein Wildschwein erschossen. Das Tier war laut Polizei in der Nacht unter anderem am Kurfürstlichen Schloss, am Landtag und vor einem Luxushotel unterwegs. Beamte hätten mehrere Straßen gesperrt, um Unfälle zu verhindern. Weil von dem Wildschwein eine erhebliche Gefahr für Menschen ausgegangen sei, habe ein Jäger es in der Nähe der Theodor-Heuss-Brücke töten müssen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Vereinzelt gibt es Frühnebel, sonst wechseln sich heute Wolken und sonnige Phasen ab. Vom Südschwarzwald bis zum Allgäu hat es die meisten Wolken. Hier fällt am Vormittag auch Regen. Die Temperaturen erreichen bei teils böigem Wind 13 bis 21 Grad.
SWR aktuell. Service.
In einer Woche ist Gründonnerstag, das Osterfest steht also quasi vor der Tür. Und damit geht auch die Fastenzeit so langsam zu Ende. Manchen, die mitgemacht haben, ist die Zeit vielleicht inzwischen auch schon ziemlich lang geworden. Aber wie geht es danach weiter, wenn der Körper sich im Idealfall 6 Wochen durchgehend von Alkohol- und Zuckerkonsum erholt hat? Darüber habe ich mit der Ernährungsexpertin Anna Dandekar gesprochen. Frau Dannecker, bleiben wir mal bei den Beispielen Zucker oder Alkohol. Wenn ich doch mal am Süßigkeitenschrank nicht habe widerstehen können oder auf einem Umdruck irgendwo doch ein Glas Sekt getrunken habe, was macht das eigentlich in meinem Körper?
Man wird auf jeden Fall die Substanz, also Zucker oder Alkohol, stärker schmecken und intensiver wahrnehmen als sonst. Wenn man sehr stark auf Zucker verzichtet und dann jetzt doch ein Stück Torte nascht, dann wird der Blutzuckerspiegel etwas verrückt spielen. Man könnte jetzt auch Bauchweh bekommen oder Übelkeit. Aber eigentlich kommt der Körper mit sowas klar. Und solange man jetzt nicht übertreibt, dürfte ein Ausrutscher auch nicht viel ausmachen. Was aber passieren kann, wenn man das jetzt mit einer Diät kombiniert oder wenn man eine stärkere Form des Fastens betreibt, ist, dass der Körper dann nicht mehr die Reserven nutzt zur Energiegewinnung, sondern dann eben den Zucker oder Alkohol, den wir zu uns genommen haben. Und dann wird halt die Fettverbrennung etwas gestoppt. Es wirft uns also etwas zurück, aber es ist nicht gefährlich.
Egal ob mit oder ohne Ausrutscher, bald ist ja die Fastenzeit vorbei. Wie sollte ich denn wieder in normale Zeiten starten, wenn ich auf bestimmte Sachen verzichtet habe? Nehmen wir mal das Beispiel Alkohol.
Ja, also bei Alkohol muss man tatsächlich jetzt nicht super viel beachten, weil es eigentlich für den Körper wirklich eine Auszeit ist und eine Erholung, wenn er das nicht zu sich nimmt, solange man jetzt wirklich keine starke Suchterkrankung hat. Aber wenn man wieder mit Alkohol startet, sollte man einfach darauf achten, dass man ein bisschen sich mehr daran gewöhnt hat, eben keinen Alkohol zu trinken und ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Und vielleicht kann man das eben auch nutzen und eine gute Gewohnheit etablieren und vielleicht generell seltener Alkohol trinken und das dann gezielt bewusst genießen.
Gezielt bewusst genießen, das ist ja mit Zucker ein bisschen schwierig, weil das überall drin vorkommt. Also wie ist das, wenn ich Zucker gefastet habe und damit wieder jetzt langsam anfangen will?
Ja, also auch hier wäre natürlich das Beste langsam und bewusst, so gut es eben geht. Also man sollte eben jetzt nicht das Süßigkeitenlager direkt plündern. Am besten ist auch, wenn man jetzt nicht so viel einfach direkt einkauft. Ich würde vorschlagen, sich eine bestimmte Lieblingssüßigkeit auszusuchen, auf die man sich zum Beispiel die ganze Zeit gefreut hat, mit der man dann das Fasten bricht, das mit allen Sinnen bewusst genießt und dafür vielleicht dann wirklich weniger. Also egal, auf was man verzichtet, man wird es, wenn man es dann wieder isst, intensiver schmecken und das kann man ja dann auch für sich nutzen.
Damit das ganze Fasten etwas bringt, sollte ich ja meinen Konsum, den ich extra runtergefahren habe, nicht wieder komplett ins Ungesunde steigern. Welche Tricks und Kniffe gibt's da, um das auch so ein bisschen in den Alltag zu integrieren?
Also das Wichtigste habe ich eigentlich schon angesprochen, sich die Dinge wirklich bewusst zu machen, den vollmundigen Kaffeegeschmack ohne Zucker auf der Zunge zergehen lassen, vielleicht auch mal hinspüren, dass man eben nicht mehr so müde ist, nicht mehr so hibbelig und wenn man dann Zucker wieder zu sich nimmt, auch das bewusst machen und spüren, was es im Körper auslöst. Das ist schon mal ganz wichtig und jetzt eine einfachere, schnellere Lösung wäre, zum Beispiel wirklich nur bei bestimmten Anlässen wieder zur Normalität zurückzukehren, sagen wir mal Kaffee mit Zucker gibt es dann nur, wenn man die Oma besucht oder ich weiß nicht, Fleisch nur am Wochenende, Süßigkeiten nur als Nachtisch nach dem Essen. Also einfach schrittweise die gute Gewohnheit in den Alltag einkehren lassen. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann.
Sagt die Ernährungsexpertin Anna Dandekar.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Der EU-Gipfel in Brüssel startet. Die Unterstützung für die Ukraine wird einmal mehr Hauptthema sein. Da gab und gibt es ja im Großen und Ganzen Einigkeit, aber Unstimmigkeiten im Detail. Aus Brüssel berichtet Andreas Meyer-Feist.
Bundeskanzler Scholz will andere EU-Länder dazu bringen, mehr Geld zu geben, damit sich das von Russland angegriffene Land militärisch besser ausrüsten kann. Deutschland sei nach den USA der wichtigste Unterstützer bei der Finanzierung von Waffen und Munition. Mit einer Gesamtsumme von rund 28 Milliarden Euro, die alleine Deutschland bis Ende des Jahres leiste. Ungleich mehr als Frankreich und andere EU-Länder. Die Bundesregierung sieht hier ein Ungleichgewicht. Die Suche nach neuen Geldquellen für die Ukraine dürfte für Diskussionen sorgen. Umstritten der Vorschlag der EU-Kommission, Gewinne aus eingefrorenen russischen Vermögen für Waffenkäufe einzusetzen. Die Gegner sagen, dadurch könnte das Vertrauen in die Sicherheit europäischer Finanzanlagen auch dort beschädigt werden, wo es nicht um eingefrorene russische Vermögen geht.
Und noch ein Termin in Brüssel. Dort findet heute der erste Atomenergiegipfel statt. Dazu haben Belgien und die Internationale Atomenergiebehörde eingeladen. Deutschland nimmt nicht teil. Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt.
Das Ziel der Konferenz, die Atomkraft soll von der EU gefördert werden als ein Beitrag zum Abbau der klimaschädlichen CO2-Emissionen. Beim Thema Atomkraft ist Europa in zwei Lager gespalten. Von den 27 EU-Ländern sind es im Moment noch 12, die Atomkraftwerke betreiben. An der Spitze Frankreich und fast alle osteuropäischen Länder. Dazu kommen zwei Länder, die ihre Ausstiegspläne wieder rückgängig machen wollen oder aber verschieben wollen. Das sind die Niederlande und Belgien. Einige Erfolge konnte die Atomallianz unter französischer Führung schon erzielen. So hat die Brüsseler EU-Kommission Atomenergie kürzlich als nachhaltig eingestuft. Das soll Investoren anlocken.
Das oberste Gericht der Europäischen Union, der EuGH, verkündet heute Vormittag ein spannendes Urteil. Es geht um die Fingerabdrücke, die auf neuen Personalausweisen gespeichert werden. Gigi Depper aus der Rechtsredaktion mit den Hintergründen.
Wer seit 2021 einen neuen Personalausweis beantragt hat, kennt das. Seither müssen auf dem Amt die Fingerabdrücke von beiden Zeigefingern abgegeben werden. Abgespeichert werden die Abdrücke auf einem Chip direkt im Ausweis. Damit soll der Personalausweis fälschungssicherer sein und verhindert werden, dass zum Beispiel mit einem gestohlenen Ausweis in einem anderen EU-Land Straftaten begangen werden. Ein Mann aus Hessen wollte aber nicht wie ein Verbrecher in einer großen Datei landen. Außerdem macht er sich Sorgen, was kriminelle Hacker alles mit seinen Fingerabdrücken anfangen könnten, wenn sie an die Daten der Behörden kommen. Ein Personalausweis ohne Fingerabdrücke wurde ihm jedoch wegen der neuen Gesetzeslage verweigert. Er klagte dagegen und deswegen muss jetzt der EuGH, das oberste Gericht der EU, entscheiden, ob solch ein Zwang zur Abgabe von Fingerabdrücken mit europäischen Grundrechten vereinbar ist.
Heute ist ein wichtiger Tag, was den Umgang mit Menschen angeht, die andere ethnische Wurzeln haben als man selbst. Zu diesem internationalen Tag gegen Rassismus startet das baden-württembergische Sozialministerium eine Online-Umfrage unter Kindern und Jugendlichen. Ziel ist ein besserer Schutz vor Diskriminierung. Aus der Redaktion Landespolitik, Nicole Freiler.
Insgesamt 10 Fragen sollen Kinder und jugendliche Erwachsene in der Online-Umfrage bis Ende April beantworten. Die Antidiskriminierungsstelle will damit herausfinden, was Kinder und Jugendliche brauchen, um gegen Ausgrenzung und Rassismus geschützt zu werden. Im vergangenen Jahr haben rund 300 Menschen Rat bei der Antidiskriminierungsstelle des Landes gesucht. Das waren ähnlich viele wie im Jahr zuvor. Der Paritätische Wohlfahrtsverband warnt zum Internationalen Tag gegen Rassismus vor einer menschenunwürdigen Flüchtlingsdebatte. Man brauche eine Willkommenskultur, die Zuwanderung als Chance begreife und das Recht auf Asyl nicht in Frage stelle.
Im baden-württembergischen Bad Schönborn startet heute offiziell der Bau einer schwimmenden Solaranlage. Nach Angaben der Projektleitung soll es die leistungsstärkste Anlage dieser Art in Deutschland werden. Andreas Faut.
Die schwimmende Solaranlage soll auf dem Philippsee entstehen, auf einer Fläche von etwa 12 Fußballfeldern, wie ein riesiges Floß aus Solarpanelen. Laut Landratsamt Karlsruhe wird die Anlage in Bad Schönborn eine Leistung von 15 Megawatt Peak erreichen. Damit soll das örtliche Kieswerk ganzjährig mit Strom versorgt werden. Überschüssige Energie fließt ins öffentliche Stromnetz. Vorgesehen ist, dass die Anlage im Sommer fertig wird. Ursprünglich war das Projekt noch größer geplant. Nach Vorgaben des Bundes dürfen schwimmende Solaranlagen aber nur auf maximal 15% von Seeflächen entstehen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wir haben es schon gehört, der Kanzler will andere Staats- und Regierungschefs beim Gipfel überzeugen, mehr für die Ukraine zu tun. Und dabei kommt es auf die Performance des Kanzlers an, meint Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth.
Olaf Scholz jetzt auch mit Emotionen. Ja, das hat der Kanzler diese Woche gezeigt, auf einer Konferenz in Berlin, als er plötzlich sagte, dass die ganze Diskussion um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine an Lächerlichkeit nicht zu überbieten sei. Und er nannte die Debatte peinlich für unser Land. Das ist Klartext, das ist der Olaf Scholz, der sich eher selten zeigt, nämlich nur dann, wenn er frei redet. Dann traut er sich auch mal verbal auszuholen und die Dinge nicht nur in Politiker-Worthülsen zu verpacken. Wenn der Kanzler aber eine Rede hält, vom Blatt abliest, dann ist er so, wie wir ihn meistens erleben. Er spricht leise, konzentriert, ohne jegliche Emotion, total kontrolliert. Meistens ist das auch der Scholz, wie er in Brüssel auftritt. Wenn es dort heute um die Geschlossenheit Europas geht, mit Blick auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine, wäre es aber auch mal schön, einen deutschen Kanzler zu erleben, der klare Worte findet. Also, Manuskript bitte weglegen, frei sprechen, dann klappt's auch mit der Performance.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.